diese komplette Entwertung von Tätigkeit, von Arbeitsbiografie bis hin zu dieser persönlichen Prekarisierung, die damit einherging, das ist ein Schockerlebnis gewesen. Und das betraf in diesem Fall eben nicht nur die Braunkohle, sondern es betraf den Maschinenbau, den Fahrzeugbau, die Feinmechanik. Es gab fast keine Branche, die nicht extremst Arbeitsplätze verloren hat und die auch ein Stück weit als negativ überschrieben wurde, als rückständig, als veraltet, als nicht erhaltenswert. Daraus lässt sich erklären, dass in Ostdeutschland einfach eine große Menge von theoretisch-technischen Denkmalen auch abgerissen worden ist, einfach weil die Menge der Aufgaben für Denkmalpflege, für Nachnutzung, für Umnutzung überhaupt nicht zu bewältigen ist und die gesellschaftlichen Fragen andere waren in den 90er Jahren.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Heute bespreche ich mit Anja Nixdorf-Munkwitz, welche Bedeutung Industriekultur für individuelle, regionale und gesellschaftliche Identitäten hat. Frau Nixdorf-Munkwitz wird darstellen, warum auch Arbeitskultur, Wissen über Arbeit, Rituale und Traditionen Teil von Industriekultur sind und welche Herausforderungen insbesondere in Ostdeutschland nach der Wende beim Erhalt dieser immateriellen Industriekultur bewältigt werden musste. Denn, und auch das wird im Gespräch herauskommen, das Wissen über Industriekultur ist ein wichtiger Teil der Demokratiebildung und der Resilienz gegen Populismus in der gesamten Gesellschaft. Wie das miteinander zusammenhängt, wird unsere Expertin in diesem spannenden Gespräch schildern. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Alles rund zum Thema Industriekultur, was ich bis jetzt veröffentlicht habe, findet ihr dort. Als neuer Gast stellt Frau Nixdorf-Munkwitz sich jetzt selbst vor. Und dann steigen wir inhaltlich ein. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Januar 2026.
Mein Name ist Anja Nixdorf-Munkwitz. Ich bin in Sachsen tätig und Industriekultur beschäftigt mich schon sehr lange. Ich bin ursprünglich aus dem Bereich Kulturmanagement und Kulturökonomie gekommen und habe mich bereits während meines Studiums mit Fragestellungen rings um Erhaltung und Nutzung beschäftigt. Ich bin dann zum Thema Schutz europäischen Kulturerbes gewechselt in meinem Masterstudiengang und habe mich da nochmal vertieft eingearbeitet. Später bin ich dann tatsächlich sehr konzentriert in den Bundesländern Sachsen und Brandenburg tätig geworden. In Brandenburg habe ich bei der internationalen Bauausstellung Iberfürst-Pücklerland das Thema Landschaftsumbau, Landschaftsausbau, Industriekultur und Transformation live begleiten können. Und bin dann zu einem eigenen Projekt gewechselt, der Aufbauorganisation für das Kraftwerk Hirschfelde. Eine Idee aus einer zivilgesellschaftlichen ehrenamtlichen Arbeit heraus, die ein Verein geleistet hat, Trägerstrukturen zu entwickeln. Und das war ein hochspannendes Feld, weil es mit allen Arbeitsbereichen, die Industriekultur so zu bieten hat, unmittelbar im Tagesgeschäft zu tun hatte. Jetzt beschäftige ich mich mit dem Themenbereich Strukturwandel der sächsischen Lausitz, sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich. Das ist insofern Industriekultur pur, weil es damit zu tun hat, woher wir kommen, wo wir aktuell stehen und was frühere Transformationsprozesse für die heutigen und künftigen Transformationsprozesse bedeuten. Ich darf im Landesverband Industriekultur Sachsen im Vorstand mitwirken und den als Vorsitzender des Vorstandes organisieren. Das ist sehr anspruchsvoll, weil wir als Bearingspartner sächsischer Politik und zivilgesellschaftlicher Akteure Vermittlungsarbeit zwischen Basis, Verwaltung, Politik leisten. Und da bundesweit das Thema Industriekultur eine große Dynamik erfährt, freue ich mich, im Vorstand des Bundesverbandes seit vergangenem Jahr mitarbeiten zu können und dort ein Stück weit die Perspektive, nennen wir es Industriekultur Ost, mit Kolleginnen und Kollegen zusammen zu vertreten. Es ist sehr vielfältig, sehr interessant und vor allem es ist ein Feld, in dem man Menschen kennenlernt, die ganz unterschiedliche fachliche Hintergründe mitbringen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes interdisziplinäres Arbeiten.
Und viele dieser Aspekte, die Sie jetzt schon in Ihrer Vorstellung angesprochen haben, werden wir nachher noch einmal vertiefen. Und wir fangen vorne an mit dem, was auch im Titel steht, der Industriekultur. Und da würde ich Sie bitten, zu erklären, was Sie genau mit Industriekultur meinen, weil das war Ihnen im Vorgespräch ja ganz wichtig. Industriekultur sind nicht nur irgendwelche Fabrikhallen, die irgendwo rumstehen.
Industriekultur ist ein Arbeitsbegriff, bei dem man sofort in die Diskussion einsteigt, weil es zwar fachliche Definitionen gibt, aber auch unglaublich viele persönliche Interpretationen und Schwerpunktsetzungen. Wenn man sich anschaut, seit wann Industrie, industrielle Prozesse, Gesellschaften prägen, kann man davon ausgehen, dass bauliche Infrastruktur, dass Versorgungsinfrastruktur, dass Wohnbauten, dass aber auch kulturelle Prozesse und Verständnis von Arbeit und Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert quasi eine Dynamik entfaltet haben, die uns heute in fast allen Lebensbereichen berührt. Bei so interdisziplinären Arbeitsfeld ist es interessant, Grenzen aufzuzeigen, weil die braucht man, um sich mit der Methodik dann auch wissenschaftlich und praktisch gut beschäftigen zu können. Die interdisziplinäre Arbeit, finde ich, lässt sich immer ganz gut dann so ein, sagen wir mal, Vier-Phasen-Modell erklären. Wir haben ein bauliches Erbe, mit dem wir umgehen. Das heißt, es geht um Denkmale, es geht um Bausubstanz. Das kann aber von dem kleinen, ungenutzten, ursprünglichen Umgebindehaus, das eine Schmiede und dann später eine Werkstatt beinhaltete, bis zu der klassischen großen Fabrikhalle, zu dem geschlossenen Industrieareal eine ganz weite Spanne umfassen. Und es beinhaltet auch Bauten, die wir nicht unbedingt typisch identifizieren, wenn es zum Beispiel um Infrastruktureinheiten, um Bahnanlagen, um Versorgungsstrukturen geht. Da sind ganz große Wirkungszusammenhänge in der baulichen Welt zu sehen. Wir haben innerhalb dieser Komponenten ganz viel materielles Erbe, das als Exponate versetzbar ist, mobiles kulturelles Erbe. Und das sind die Stücke, die wir oft in den Museen bewundern. Das sind einzelne Maschinenkomponenten oder herausgelöste große Exponate, die für stellvertretend für bestimmte technische Prozesse stehen. Ob ich dort die integrierten Maschinen in einer Kraftwerksanlage betrachte oder tatsächlich eine isolierte Dampfmaschine, die zur Illustration eines technischen Prozesses da ist. Es sind aber nicht nur die großen Dinge, das geht bis hin zu einer kleineren Ebene von Exponaten, die ja unsere Alltagskultur prägen, Designobjekte, Funktionsobjekte. Das ist für mich der große zweite Bereich, Sammlung und Exponate. Der dritte Bereich hat damit zu tun, wer steht für diese Prozesse, welche Arbeitsbiografien, welche Menschen verbergen sich hinter diesen ganzen Themen, alles, was den sozialwissenschaftlichen Bereich betrifft. Personen, die in Fabriken gearbeitet haben, sich ehrenamtlich engagieren, die MINT-Bildung und Prozessentwicklung darstellen können. Da gibt es ganz, ganz viel, was in dem Bereich Oral History, Zeitzeugenarbeit mit dabei ist. Das halte ich für so wichtig, weil die reine Vermittlung von technischen Daten und Fakten uns nicht mitnimmt auf die Reise, was das eigentlich bedeutet und heißt. Wir brauchen Geschichten, um zu übersetzen und zu verstehen. Und zudem wird gerade an dem Thema Transformation und Brüche nur durch Biografien und das persönliche Auseinandersetzen klar, was das eigentlich konkret gesellschaftlich gestaltend bedeutet. Wir sind in dem Bereich auch bei solchen Fragestellungen wie Innovationspotenzial oder die Auseinandersetzung damit, wie Entdeckergeist und Ingenieurwissen nach vorn arbeitet. Das heißt, das sind nicht nur retrospektive Prozesse. Ein Bereich, der ein Stück weit vergessen wird gelegentlich, wenn wir uns mit Industriekultur auseinandersetzen, ist der gesamte Sektor des schriftlichen Kulturerbes. Der ist deshalb so wichtig, weil das schriftliche Kulturgut für uns nach wie vor eine essentielle Wissensquelle für die Erforschung und Auseinandersetzung darstellt. Archive und Bibliotheken gehören zu unserem geistigen, immateriellen, materiellen Speicher in der Gesellschaft. Und Industriekultur liefert da ganz wichtige Quellen. Das geht von den Unterlagen über die Erschließung von Bodenschätzen, von Bergbauvorkommen, über die Planungsunterlagen zur Errichtung von baulichen Prozessen wie Fabriken oder Werksiedlungen. Das geht aber eben bis hin dazu, wenn Pläne von Produktionsprozessen oder Entwurfszeichnungen von technischen Exponaten vorhanden sind, dann sind das unschätzbare Quellen, bei denen man sehr genau überlegen muss, was davon muss für die Zukunft erhalten werden und wo kann es stattfinden. Zudem hat sich in den letzten Jahren auch herausgestellt, dass gerade die persönlichen Quellen, die schriftlich vorliegen, von hoher Bedeutung sind. Es gibt inzwischen eine sehr aktive Forschung, die sich im Bereich Industriekultur Ost mit den Brigadetagebüchern, mit persönlichen Urkunden und Ähnlichem auseinandersetzt. Denn da stecken die Geschichten drin, die wir brauchen, um gut erzählen zu können. Mit diesen vier Sektoren ist bei weitem nicht alles abgedeckt, aber sie lassen sich als Grundmuster nutzen, um gut zu erzählen, was Industriekultur sein kann, womit wir uns auseinandersetzen. Und für den einzelnen Fall, für das Projekt, für unser Vorhaben, mit dem wir uns gerade beschäftigen, gibt es dann jeweils den Anker, um zu überlegen, in welchem Bereich bewegen wir uns auch gerade und wer ist für uns Ansprechpartner. Es ist ja wichtig zu wissen, sind die Fachkollegen aus den Museen gerade für uns wesentliche Partner, um zu besprechen, wie wir Herausforderungen lösen oder die Museologen vielleicht in dem Fall nicht, sondern die Archivare und Bibliothekare oder wenden wir uns an Forschungseinrichtungen. Der Denkmalschutz und andere institutionalisierte Strukturen sind uns genauso wichtig. Das ist so das Feld, in dem wir uns inhaltlich beschäftigen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist ein Dreiklang, der für uns genauso wichtig ist, immer vor Augen zu behalten, dass es auch eine Entwicklungslinie gibt von den Phasen der Industrialisierung, der gesellschaftlichen Transformation, für das jeweils steht, für die Fragen, wo wir uns heute befinden, in Fragestellung zum Beispiel von Akzeptanz, Technikakzeptanz, ganz, ganz wichtiger Punkt für die Industriekultur heute zu sagen, warum werden Werkstoffe, Prozesse oder Funktionen in einer Gesellschaft angenommen oder nicht. Das hat viel damit zu tun, woher wir kommen, warum bestimmte Dinge gut oder schlecht kommuniziert werden. Und das ist ein nach vorn gerichteter Prozess, weil Industriekultur immer danach gefragt hat, wie Dinge besser gehen oder wie man für neue Herausforderungen auch neue Lösungen findet. Deswegen sind Fragestellungen wie MINT-Bildung, ingenieurtechnische Bildung, Erfindergeist, Entdecken, das ist genauso Industriekultur, wo wir aber andere Zielgruppen adressieren, wo wir natürlich auch andere Instrumente und andere Erzählungen brauchen. Vier Sektoren, drei Zeitebenen. Es gibt wenig, womit sich Industriekultur nicht auseinandersetzt. Und es gibt immer die Herausforderung für den richtigen Moment und das richtige Vorhaben, auch die passenden Instrumente auszuwählen.
Das heißt, Sie schauen bei dem ganzen Thema Industriekultur, also das, was uns aus der Geschichte von der Industrie geblieben ist, sehr auf die Gegenwartsbedeutung und auf die Zukunftsbedeutung.
Kultur ist immer vor die Herausforderung gestellt, sich damit auseinanderzusetzen, wo ist die gesamtgesellschaftliche Relevanz und welche Antworten generieren wir mit kultureller Tätigkeit für das, wo wir gerade stehen. Wir müssen nicht immer auf die absolute Aktualität schauen, im Sinne von nur das, was jetzt gerade nachgefragt wird, dürfen wir überhaupt behandeln, können wir überhaupt behandeln. Wir müssen Wissen speichern, um damit langfristig arbeiten zu können. Es ist uns aber wichtig, immer eine solche Prüffrage zu stellen. Da steht die Industriekultur genau vor den gleichen Herausforderungen wie andere Kulturbereiche, wenn wir an Theater, an Musik denken. Es ist immer die Frage, was ist der Gegenstand und was ist die Auseinandersetzung, was ist das Ergebnis? Wenn wir zum Beispiel über gesellschaftliche Fragestellungen nachdenken, über Machtstrukturen arbeiten, dann ist das eine klassische Herausforderung des Theaters, klassische Texte und historische Interpretationen neu zu adaptieren. Und bei der Industriekultur geht es häufig um Fragestellungen, Definition von Arbeit. Welche gesellschaftliche Ressource ist das? Was hat das für uns heute zu sagen und wo kommen wir her? Ich glaube, das ergibt sich ein Stück weit immer logisch, dass wir nach dem Heute fragen. Und trotzdem brauchen wir, wenn wir museal arbeiten, wenn wir denkmalpflegerisch arbeiten, den klaren Bewusstseinshorizont, dass es darum geht, auch Zeit verstreichen lassen zu können. Nicht jedes Objekt, das wir heute noch haben oder das wir vor 20 Jahren als Denkmal klassifiziert hatten, konnte sofort in Wiedernutzung oder in Umnutzung gebracht werden. Es braucht doch immer einen Moment der Geduld und des Aushandelns, wie man mit solchem Erbe umgeht. Denkmale sind insofern ein ganz gutes Beispiel, weil oft eben neue Nutzungen länger brauchen, um etabliert zu werden. Und bei der Museumswelt ist es vergleichbar. Man spricht häufig von dem Abstand von 20 bis 30 Jahren, diesem Generationen-Gap, den man braucht, um nicht mehr so nahe dran zu sein, dass man die Dinge instinktiv quasi zurückweist oder ablegt oder sie sind noch nicht relevant genug, sondern oft nach 20, 30 Jahren kommt der Blick und dann befragen wir Dinge und Prozesse wieder neu, dann werden sie neu interpretiert. Und dafür müssen wir natürlich das Erbe erstmal behalten, wenn wir auf zu viel verzichten, wenn wir die Quellen nicht mehr zur Verfügung haben, dann verschließen wir uns für die Zukunft viele Wege. Und da ist durchaus ein bewahrender Gedanke.
Jetzt stehen ja Sie und der Landesverband Industriekultur Sachsen vor der Herausforderung oder auch der Chance, dass ja die Industrie und Industriekultur und Industriegeschichte in Ostdeutschland eine andere ist als in Westdeutschland, eben aus der Geschichte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung. Können Sie da dieses Spannungsfeld einmal darstellen?
Industriekultur ist schon ein bisschen das Einfallstor in die Diskussion, gibt es eigentlich eine Ost-West-Industriekultur? Tatsächlich beginnen wir mit der Diskussion vom Wording oft, dass es in Ostdeutschland in den Zeiten der DDR durchaus eine Erhaltung von baulichem Erbe oder von Ausstellungen gegeben hat. Dort waren die Arbeitsbegriffe eher Industriearchäologie. Das war einfach eine gewisse andere Betrachtungsweise, wie man damit umgegangen ist. Und es gab tatsächlich eine sehr starke Verankerung von beispielsweise denkmalpflegerischer Tätigkeit in der Breite der Gesellschaft, weil es sehr viele ehrenamtliche Denkmalpfleger gab, die sich mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt haben. Wir haben in Westdeutschland eine Transformationsgeschichte gesehen, die zum Beispiel an dem Thema Steinkohleausstieg einen gewissen zeitlichen Vorlauf gebracht hat, damit man sich gesamtgesellschaftlich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen kann, damit auch tatsächlich Kontroversen in Museen abgebildet werden können, damit Industriekultur quasi als Veränderungsprozess wahrgenommen werden kann. Vergleicht man diesen Ausstieg aus der Steinkohle und seine Repräsentation in Museen und in der Industriekultur insgesamt mit dem Ausstieg aus der Braunkohle in Ostdeutschland und insbesondere mit dem Bruch der 90er Jahre, zeigt sich, dass eine unglaubliche Unterschiedlichkeit in der Dynamik vorliegt. Man kann eigentlich sagen 20 Jahre versus 20 Monate. Die Situation in Ostdeutschland lässt sich eher mit den Transformationserfahrungen osteuropäischer Länder vergleichen, insofern, dass es eine harte Deindustrialisierung gab, die ab einem bestimmten Punkt nahezu alle Branchen nahezu flächendeckend in einer Größenordnung getroffen hat, die es in Westdeutschland so in keiner Form vorher gab. Und das heißt auch, dass die Auseinandersetzung mit der Industriekultur, die es zu DDR-Zeiten gab, wie abgerissen ist, dass es in den 90er Jahren zwar Tendenzen von Aufnahme in Museen gab, dass es auch Prozesse der Selbsthistorisierung gab, die wirklich zu professionellen Museen geführt haben. Das ist aber der absolute Ausnahmefall. Es gab eher diesen Moment, dass die Industrie als schmutzig, rückständig, defizitär kommuniziert und auch wahrgenommen worden ist, sodass der Wegfall dieser Industrie eher wie eine Befreiung von gesellschaftlichen Schichten dann wahrgenommen wurde, wohingegen viele Mitarbeiter aus Betrieben das natürlich anders wahrgenommen haben. Sie konnten da sehr gut differenzieren zwischen dem, was wirklich die technische Überalterung und das Problem an sich war. Aber diese komplette Entwertung von Tätigkeit, von Arbeitsbiografie bis hin zu dieser persönlichen Prekarisierung, die damit einherging, das ist ein Schockerlebnis gewesen. Und das betraf in diesem Fall eben nicht nur die Braunkohle, sondern es betraf den Maschinenbau, den Fahrzeugbau, die Feinmechanik. Es gab fast keine Branche, die nicht extremst Arbeitsplätze verloren hat und die auch ein Stück weit als negativ überschrieben wurde, als rückständig, als veraltet, als nicht erhaltenswert. Daraus lässt sich erklären, dass in Ostdeutschland einfach eine große Menge von theoretisch-technischen Denkmalen auch abgerissen worden ist, einfach weil die Menge der Aufgaben für Denkmalpflege, für Nachnutzung, für Umnutzung überhaupt nicht zu bewältigen ist und die gesellschaftlichen Fragen andere waren in den 90er Jahren. Beschäftigung generieren, Wohlstand generieren, sich von als falsch wahrgenommenen Wirtschaftsentwicklungen zu distanzieren, in den Vereinen, die sich gegründet haben in den 90er Jahren, gab es eine ganz große Widerstandskraft. Die punktuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeitsbiografie hat sich sehr häufig an den Fabriken, an den Kraftwerken, an den einzelnen Standorten festgemacht, wo es darum ging, zu erhalten, was erhaltenswert oder erhaltensmöglich war, also unter Schutzstellung zu erreichen, Sammlungen aufzubauen, mit Menschen aus der eigenen Region, aus der eigenen Branche in Kontakt zu bleiben. Und da haben sich ganz wertvolle Wissensressourcen gebildet, die es heute teilweise noch gibt. Viele von diesen Vereinen haben Ehrenamtsmoscheen etabliert und konnten in den 90er Jahren ihre Tätigkeit über das Ehrenamt hinaus, über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und arbeitsmarktpolitische Instrumente unterstützen, sind aber nach und nach mit den Herausforderungen konfrontiert worden, dass es sehr schwer ist, aus einer ehrenamtlichen Arbeit in eine professionelle Museumsstruktur zu kommen. Die fachlichen Anforderungen sind andere, vor allem aber die Möglichkeiten, finanzielle Förderung für Museumsarbeit zu bekommen, haben sich als begrenzt gezeigt. Und da kann man beobachten, dass diese Entwicklung in Ostdeutschland ganz anders verlaufen ist als in Westdeutschland in der gleichen Zeit. Es gab in Westdeutschland Institutionalisierung, Musealisierung, Professionalisierung. Das Ehrenamt spielte auch da eine Rolle, Zeitzeugenarbeit, aber eben nicht so als tragende Säule, wie es in Ostdeutschland der Fall ist. Und in Ostdeutschland hat sich auch die Museumswelt nicht so großflächig diesen Exponatbeständen annehmen können. Aktuell bedeutet das, dass wir uns einfach aus der Situation der Ehrenamtsszene in einer neuen Welt wiederfinden, wo nach 35 Jahren frühere Mitarbeiter der Betriebe das jetzt nicht mehr werden weiterführen können und es auch häufig nicht gelungen ist, in den Vereinen, die eine sehr spezifisch gesellschaftliche Situation abgebildet haben, einfach neue Mitglieder zu generieren. Teilweise hat es diesen Transformationsprozess gegeben, teilweise hat es den so nicht gegeben. Für uns als professionelle Akteure der Industriekultur bedeutet das, dass wir jetzt vor der Herausforderung stehen, dass sich Vereine, einzelforschende Initiativen an uns wenden, die nutzen Denkmale, die haben Sammlungsbestände erhalten und gepflegt. Es gibt teilweise schriftliches Kulturgut und da stehen auch Menschen mit ihren persönlichen Erzählungen vor uns. Wir brauchen Instrumente, wie wir mit der Situation umgehen, dass diese Vereine teilweise ihre Arbeitsfähigkeit jetzt einbüßen aufgrund der Altersstruktur. Ich persönlich sehe das als eine der wichtigsten Herausforderungen der Basisarbeit in den ostdeutschen Flächenländern im Moment, sich damit auseinanderzusetzen, wie identifizieren wir das Erhaltenswerte? Wie klassifizieren wir, wie Erhaltung aussehen kann? Wie erlauben wir uns auch einen gesteuerten Verzicht? Auch das ist eine heikle, aber zu diskutierende Frage. Ich bin einmal in die Situation gekommen, als Vereinsvorsitzende und dann später als Vereinsliquidatorin einen solchen Prozess komplett durchspielen zu müssen. Das heißt, von der ursprünglichen Planung der Errichtung eines Museums durch dort höhere Gewalt und Naturkatastrophen, aber eben wirklich vor die Situation gestellt zu sein, das geht nicht. Der Plan A wird nicht funktionieren. Wir brauchen einen Plan B. Und in dieser Situation habe ich festgestellt, dass es diesen Plan B eigentlich nicht gibt. Die Akteure müssen sich selbstständig mit Museologen, mit Archivaren in Verbindung setzen. Man muss für die einzelnen Problemstellungen Lösungen finden oder man findet sie nicht. Ich finde, es könnte für uns alle wichtig sein, sich dem anzunehmen und Wege zu beschreiben, wie man die Herausforderungen löst im Sinne von, wie dokumentiert man, wie transluziert man Objekte, wo geht man auch hin und sagt, das ist verzichtbar, das können wir auf Dauer nicht erhalten. Mir ist es deshalb wichtig, weil ich glaube, das hat auch etwas mit dem Thema Demokratiearbeit zu tun. Das mag erst mal etwas hochgestochen klingen, aber wir haben viele Bereiche, wo Menschen diese Brüche der 90er Jahre in ihrer eigenen Biografie schwer haben überwinden können. Das ist auch nicht mit diesen Menschen beendet. Es gibt diese Transformationsbrucherzählung in den Familien. Das heißt, da gibt es ein ganz großes Frustrationspotenzial. Da gibt es auch viel gesellschaftliches Misstrauen. Und ich halte es für wichtig, dass wir mit Menschen jetzt in Kontakt kommen und ins Gespräch kommen, nicht um ihnen zu sagen, das ist alles nicht rettbar, das geht nicht, sondern zu sagen, wir verstehen die Herausforderung, es wird nicht alles funktionieren, aber lasst uns bitte gemeinsam herausfinden, was trotzdem geht. Und ich merke, dass wir da teilweise Zielgruppen erreichen, dass wir Menschen ansprechen können, die für klassische Kulturarbeit gar nicht mehr so leicht zu adressieren sind. Und dass wir zum Beispiel jetzt dadurch, dass wir diese Fragestellungen, die ihre Wurzeln in den 90er Jahren haben oder auch in der Mangelwirtschaft davor und in den Bruchsituationen der Nullerjahre, dass wir darüber lernen, über die aktuelle Transformation, den Strukturwandel, den Ausstieg aus der Kohle, die Bestrebung der Klimaneutralität, dass wir plötzlich wieder ins Gespräch auch über Aktuelles kommen, weil wir verstehen, dass alles Wurzeln hat. Das halte ich also wirklich für eine Herausforderung, bei der ich bei weitem nicht die perfekten Lösungen habe. Ich würde mich aber mit dem Landesverband und ich würde es auch gerne insgesamt als Bestrebung der Industriekultur auf unser Tablett setzen, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir materielles und immaterielles Erbe der Industriekultur in dieser jetzigen Phase mit dem bewussten Umgang mit dem zeitlichen Druck gut bearbeiten.
Sie haben eben von dieser Vereinsliquidation gesprochen. Können Sie da als Beispiel das nochmal etwas genauer darstellen? Weil das ist ja schon interessant zu sehen, dass es ja auch Fälle gibt, wo die Industriekultur nicht bewahrt werden konnte.
Die Bearbeitung ist schwierig, weil das natürlich Fragestellungen sind, die meistens auf eine sehr unschöne Art ablaufen oder die gar nicht professionalisiert werden. Ich bin in die Situation gekommen, das einmal durchzuexerzieren, weil die ursprüngliche Planung, aus dem Altstandort Kraftwerk Hirschfelde einen professionellen Museumsbetrieb zu errichten, sehr weit gediehen war. Gemeinsam mit dem Förderverein und verschiedenen Akteuren ist es gelungen, dort eine Trägerstruktur als Stiftung zu etablieren. Es gab eine Planung für die Sanierung, es gab eine Planung für die Ausstellung. Also man war schon sehr weit gekommen. Und auf diesem Level, dass man miteinander in dem ausgezeichneten Gespräch war, setzte durch externe Faktoren, bei uns war das einfach ein massives Hochwasser der Lausitzer Neiße, eine komplette Neubewertung ein. Das heißt, wir hatten 2009 erfolgreich die Gründung einer Stiftung durchgeführt mit dem Verein und haben uns mit den Zukunftsplanungen auseinandergesetzt. Und 2010 ereignete sich dieses extreme Hochwasser. In der ersten Phase danach gingen wir davon aus, dass die Probleme lösbar sind. Wir mussten dann allerdings feststellen, dass vor allem die Neubewertung dieser Fläche an der Lausitzer Neiße selber dazu führt, dass der Denkmalstatus uns wenig geholfen hat, weil es ist zwar ein Denkmal, aber es ist eine Immobilie, die einen ganz hohen Investitionsbedarf hat. Und wenn es dort einen faktischen Fördermittelausschluss gibt, weil es jetzt als Hochwasserfläche eingewertet wird, dann dreht man sich eine gewisse Zeit im Kreis und stellt fest, es gibt leider Orte, an denen bestimmte Entwicklungen abrupt gestoppt werden durch Faktoren, die durch niemanden zu beeinflussen sind und die vorher auch nicht absehbar waren. In der Situation hat der Verein wirklich einen Schock erlebt, muss ich sagen. Das ist ein Verein gewesen, der sich aus den früheren Mitarbeitern dieses Kraftwerks zusammengesetzt hat und Technikenthusiasten, die quasi für sich ja das Gefühl hatten, wir sind über diese magische Schwelle gekommen. Wir wissen, dass es jetzt einen Museumsbetrieb geben wird. Und dann standen wir vor der Fragestellung alle miteinander, wie gehen wir mit der Situation um? Eine Variante wäre gewesen, einfach zu sagen, wir können nichts tun. Und das ganze Verfahren sich selber zu überlassen. Ich bin dagegen, sich vor solchen heiklen Fragestellungen zu drücken und habe mich durch Recherche und intensive Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen versucht, jeder Baustelle anzunähern. Das heißt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie das Denkmal als Baukörper dokumentiert werden kann. Wir haben einen Prozess aufgebaut, Step by Step. Wir sind erst mit Fotodokumentation mit einem Projekt mit der Universität aus Freiberg herangegangen, wo wir es wirklich nach den Maßgaben des Landesamtes für Denkmalpflege erstmal aufgenommen haben. Wir haben dort neue fotografische Standards etabliert, weil die Dokumentation der großen Turbosätze zum Beispiel mit verzerrungsfreier Fotografie so gar noch nicht dabei war. Wir sind dann zur Digitalisierung übergegangen, haben einen virtuellen Rundgang entwickelt. Das ist heute Standard. Das war 2010 ein völlig neues Instrument, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen musste. Parallel lief die Erschließung der dort vorgefundenen Altunterlagen. Wir haben einen Archivar qualifiziert und eingestellt, haben daraus einen Bestand entwickelt, der dann wirklich zum Archiv geworden ist, in dem man Findmittel angelegt hat. Wir haben Partner gefunden, die diesen Bestand in der Region übernehmen. Das Kreisarchiv haben mit dem Eigentümer dieser Unterlagen, dem Energieunternehmen, dem der Standort gehörte, da entsprechend vertragliche Vereinbarungen geschlossen. Und wir sind an die Baustelle der Sammlungsgüter herangegangen. Und das ist etwas, was das Herzstück der Vereinsarbeit berührt in der Industriekultur. Vereine lieben ihre Exponate. Und das muss man wirklich als so emotionalen Ausdruck anbringen. Ein Kollege sagte einmal, ich kann nicht mit irgendjemandem reden und jetzt einfach so ein Interview mit einem Wissenschaftler führen. Ich muss an meiner Maschine stehen, um zu sprechen. Und das ist ein Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Das heißt, wir hatten Menschen vor uns, die jetzt ihren früheren Betrieb teilweise persönlich mit rückabwickeln mussten, die dort auch Abbrucharbeiten gemacht haben in den Gebäuden, wo sie 20 Jahre lang gearbeitet hatten und die eine Vereinsarbeit mit Museumscharakter aufgebaut hatten, wo jedes Exponat durch sie persönlich aufgewertet, gepflegt und entwickelt worden ist. Was macht man mit der Herausforderung dieser Sammlung? Emotionen akzeptieren, aber feststellen, dass Emotionen eben keine Fakten sind. Wir haben uns der Fragestellung genähert, ob diese Sammlung denn eine Sammlung ist. Klingt nach Haarspalterei, ist aber wirklich faktisch extrem wichtig. Handelt es sich um einen geschlossenen Sammlungsbestand? Ist bekannt, wem das Eigentum an diesen Exponaten wirklich gehört? Wie sind sie historisch zusammengestellt? Das heißt, gibt es Exponatgruppen, die eigene Sammlungsgruppen darstellen? Also all das haben wir uns mal vorgenommen. Und dann haben wir überlegt und mit Fachkollegen geschaut, wie kann man damit umgehen, dass sie nicht an diesem Ort erhalten bleiben? Kann man sie komplett an einen anderen Museumsstandort translozieren, wenn es nicht der Fall ist? Wie kann man Exponatgruppen sinnvoll definieren? Wem kann man die anbieten? Das geht hin bis zur kulturgüterrechtlichen Frage, steuerrechtlichen Frage. Wem gehören die Dinge? Welchen Wert haben sie? Wem können sie übergeben werden? Ich bin in dieser Herausforderungssituation auf eine Sache sehr stolz, dass es mir gelungen ist, damals mit dem Vorstand des Fördervereins durch zwei harte Jahre zu gehen. Dass ich verstehe, dass der Ort nicht mehr funktioniert, heißt noch nicht, dass ich es im Herzen akzeptieren kann. Das heißt, wir haben tausendmal die gleichen Diskussionen geführt, auch sehr harte Diskussionen, weil ein Rückzugsreflex da war, jetzt muss jemand und ihr seid, ohne diesen Unmut wirklich adressieren zu können. Und es ist gelungen, mit dem Vorstand des Vereins die Vergabe der Exponate immer einstimmig durchzusprechen. Industriemuseum Chemnitz, lokale Vereine, auch mal Firmen, die ihre Geschichte im Kraftwerk begründet haben. Wer kann der beste Schützer welches Exponates sein und wie geht man mit den anderen nicht verwertbaren Exponaten um? Diese Diskussionen sind extrem nervenraubend, die sind wahnsinnig persönlich, aber es zeigt, wenn man sich dem aussetzt, wenn man das wirklich miteinander auf Augenhöhe und mit Wertschätzung kommuniziert, dann sind selbst in solchen schwierigen Situationen Lösungen möglich. Da wir nicht genau wissen, wie der ganz langfristige Verbleib der Exponate funktionieren kann, auch andere Vereine und Museen stehen vor Herausforderungen, ist für uns diese Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes ein ganz wichtiger Anker gewesen. Auch das war ein Learning für Verein und Mitarbeitende der Stiftung, herauszufinden, wem gehören schriftliche Güter. Nur weil ein Verein sie 20 Jahre bewahrt hat, heißt es rechtlich gesehen nicht, dass sie sich in seinem Eigentum befinden. Also da merkt man schon Spitzfindigkeiten ohne Ende. Und am Ende ist es gelungen, diese Sammlung in ein Archiv zu integrieren, sodass es für Forschende zur Verfügung steht. Es ist sogar gelungen, mit dem Freistaat Sachsen zusammen ein Digitalisierungsprojekt durchzuführen, sodass diese Exponate, diese schriftlichen Exponate, diese Quellen digitalisiert werden konnten und der Community komplett zur Recherche zur Verfügung stehen. Man wird nie alle Aufgaben erledigen. Es ist nie alles perfekt. Ich habe unglaublich viel gelernt in dem Prozess und würde heute manche Dinge anders anfangen oder vielleicht auch andere Entscheidungen treffen. Aber es ist für mich eine Blaupause. Es kann passieren, dass man vor einer solchen Herausforderung steht und es kann passieren, dass man tatsächlich am Ende damit beschäftigt ist, auch als Vereinsliquidator eine Geschichte eines ehrenamtlichen Vereins auch mal vernünftig und sauber zu Ende zu führen. Die gemachten Erfahrungen würde ich gerne aufbereiten und anderen zur Verfügung stellen, damit sie mit dem Wissen entscheiden können, welchen Weg sie selber gehen wollen.
Diesen Satz, den Sie eben geschildert haben, ich kann das nur erzählen, wenn ich an meiner Maschine stehe, das spricht ja auch dafür, und das ist ja auch ein Fokus von Industriekultur, dass diese Identifizierung mit Industrie und Arbeit und Lebensleistung auch sehr wichtig ist, wenn man heute über die Vergangenheit nachdenkt, weil was man früher geschafft hat, und auch da sind wir jetzt auch wieder beim Thema West-Ost, was Sie auch so ein bisschen gesagt haben, da müssen wir schauen, inwieweit überhaupt das eine, ja, Kategorie ist, in der man denken sollte, das ist ja schon irgendwo relevant zu schauen. Diese Industriekultur hängt ganz eng mit der Identität von ganz vielen Menschen zusammen, weil sich, Fragezeichen, gerade in der DDR, viele Menschen auch über die Arbeit mit identifiziert haben oder dass zumindest die ideologische Ausrichtung dahinter war.
Ich glaube, dass Arbeit als gesellschaftsstrukturierender Prozess, als Sicherstellung der eigenen, des eigenen persönlichen Auskommens für ganz viele Menschen, die praktisch tätig waren, immer ein ganz, ganz großer Identifikationsfaktor war. Das hat zum Teil mit der Ost-West-Frage zu tun, weil es in der DDR durchaus eine Art von Klassifizierung, Heroisierung von Arbeitsprozessen gegeben hat. Es ist aber im gesamtgesellschaftlichen Prozess der Industrialisierung und des Industriezeitalters, das lässt sich ein bisschen auch darin ausdrücken, solch Sätze, geflügelten Worte, ich bin Kumpel, wer ist mehr? Das gilt für Ost wie West, das gilt für Stein wie für Braunkohle. Wir vergessen heute in unserer Postindustriegesellschaft, Fragezeichen, sind wir wirklich in einer Postindustriegesellschaft, gelegentlich, dass diese gelebte Basis gerade für Menschen in praktischen Berufen immer eine große Bedeutung hatte und heute auch zum Teil noch hat. Wir merken in Diskussionen, die wir beim Thema Braunkohleausstieg führen, dass da ganz viel Missverständnis oder Unverständnis ist, gerade auch von politisch aktiven Menschen, die erwarten, dass ihre Positionen geteilt werden und sich sehr stark verwundern, dass die im Revier der Lausitz eben nicht geteilt werden, dass dort durchaus eine positive Gegenüberstellung zum Bergbau stattfindet. Und da merkt man, dass das eben weit über die eigene persönliche oder familiäre Verbindung zum jeweiligen Betrieb oder zum jeweiligen Industriesektor hinausgeht. Das hat wirklich etwas Gesellschaftsbildendes. Es wird sehr interessant sein zu beobachten, wie sich das Thema Bergbau in Deutschland entwickelt, wenn es jetzt um die Erschließung neuer Ressourcen geht, wenn Bergbau auch mit neuem Gesicht vielleicht in Regionen zurückkehrt. Ich merke, dass wir darüber, wenn wir über Arbeit diskutieren, ganz viel über uns selber lernen. Natürlich ist es auch so, dass wir uns durch dieses Instrument der Industriekultur nochmal ganz anders mit der Fragestellung von Industrieerbe in der DDR und auch von Transformationsgeschichte der Wiedervereinigung auseinandersetzen. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass die Erzählung von der Postindustriegesellschaft, von der reinen Dienstleistungsgesellschaft, von der reinen Servicegesellschaft ein Stück weit gerade wieder in Frage gestellt wird. Es wird gesellschaftlich gerade darüber diskutiert, ob die Industrie 4.0 nicht doch integraler Bestandteilung der Wertschöpfung sein muss, um den Lebensstandard in Deutschland zu halten. Und es wird teilweise dadurch auch wieder diskutiert, ob die Wertschätzung für industrielle Berufe gesellschaftlich jetzt so angemessen ist, wie sie im Moment sich darstellt. Ich glaube also, deswegen sind wir mittendrin und gleichzeitig auch mitten in den Herausforderungen, weil Industriearbeit auch bedeutet, sie transformiert sich ständig. Das ist Gegenstand von Industrie. Wie sind Prozesse effizienter zu gestalten? Wie sind sie gesellschaftlich besser zu koppeln? Es geht um ein globales Thema. Wir vergessen oft, dass Industrie der Hotspot von Globalisierung immer war. Wir kommen jetzt also auch zu Fragestellungen wie Klimagerechtigkeit, Nord-Süd-Ausgleich, postindustrielle und postkoloniale Diskurse. Man macht da nie den Deckel drauf bei der Industriekultur, weil das ist ein Alltagsarbeitsgegenstand und damit spricht der Menschen auf einer unmittelbareren Ebene an als teilweise Hochkultur, die manchmal ein Stück weit von der Alltagskultur getrennt behandelt wird. Was ich esse und wo ich mein Geld verdiene, beschäftigt Menschen existenziell. Und wo ich mein Geld verdiene und welche Form von Arbeit mir welchen Mehrwert gibt, was sie für mich persönlich, gesundheitlich, strukturell bedeutet, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da werden wir, glaube ich, auch weiter neue Prozesse führen, neue Diskussionen und auch immer wieder mal die Frage zwischen Ost und West diskutieren. Für die Industriekultur als Fachdiskussion ist die Ost-West-Fragestellung deswegen jetzt gerade aktuell und spannend, weil dieser beschriebene Transformationsprozess von Generationenübergängen in Ostdeutschland eine andere Dynamik und Schärfe hat, wenn dort viel Ehrenamt tragende Säule ist. Es ist aber auch so, dass in Westdeutschland mit dem Wegfall der Erlebnis- und Zeitzeugengeneration sich auch die Frage gestellt werden muss, was sind unsere Narrative, was sind unsere Bezugsgrößen, über was sprechen wir in welcher Form mit wem. Und dadurch erlebe ich innerhalb unseres Bundesverbandes Industriekultur eine große Offenheit und eine große Neugierde aufeinander, wie man sich vor solchen Herausforderungen, die jeder ein Stück weit anders erlebt und anders handeln muss, wie wir uns da trotzdem gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können. Bei dem Thema Graswurzelbewegung der Industriekultur kommen wir an das Thema Institutionalisierung ran. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass in Westdeutschland durchaus professionelle museale Strukturen bestehen. Das gilt nicht für alle Flächenländer, das gilt nicht für alle Branchen. Wir denken dazu oft ruhrgebietsspezifisch und gehen davon aus, dass das quasi erledigt ist. Das ist nicht der Fall. Wir haben viele Netzwerke in anderen Regionen, die hart darum ringen, solche Wege gehen zu können, zu professionalisieren und zu musealisieren. Es ist aber tatsächlich in Ostdeutschland noch mal ein bisschen eine verschärfte Fragestellung. Meine Idee, die ich gerne mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren wollen würde und wo auch diese Fragestellung Leitfaden gefährdetes Kulturgut hinzielt, ist, dass wir uns anschauen, dass Institutionalisierung dieser Phase jetzt vielleicht eher bedeutet, gemeinsam dafür zu kämpfen, dass Museen und bestehende Strukturen besser ausgestattet werden, damit sie sich diesen Aufgabestellungen widmen können. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn uns Akteure ansprechen und sagen, sie kämpfen dafür, dass jetzt ein neues Museum gegründet wird, im Sinne von, wir möchten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, eine eigene institutionelle Förderung und Museumsfinanzierung auf die Beine zu stellen. Das ist ein berechtigter Wunsch. Meistens ist der Kampf aber eher nicht so aussichtsreich. Wir gehen davon aus, dass es sehr viel sinnvoller sein kann, für Museen, die sich zum Beispiel bestimmten Thematiken oder regionalen Kontexten widmen, gemeinsam zu versuchen, dort Kapazitäten zu generieren, damit innerhalb dieser bestehenden Kulturstruktur das Thema der regionalen Industriekultur oder branchenspezifischen Industriekultur abgebildet werden kann. Verknappt würde ich sagen, keine neuen Museen, sondern bestehende Kulturstrukturen besser ausstatten, damit diese Themen integriert werden können. Das ist eine Form von Institutionalisierung. Das ist ein sehr schwieriger Weg, weil auch das kein politischer Selbstläufer ist. Ich schätze mich sehr glücklich, im Landesverband Industriekultur Susanne Richter als Geschäftsführerin des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum und somit wichtige Netzwerkpartnerin mit dabei zu haben, weil wir immer klar machen, wir kämpfen nie gegeneinander und immer suchen wir gemeinsam nach dem besten Ziel. Es gibt ja hier auch eine Podcast-Folge mit der Kollegin aus Knappenrode. Für das Thema Kohle im Revier der Sächsischen Lausitz beispielsweise ist es schon toll, dass es diesen Ankerpunkt der Energiefabrik Knappenrode gibt, die wiederum Mitglied des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum ist. Aber wir wissen, dass diese wichtige Konstruktion des Zweckverbandes die Fläche des Landes und auch die Branchendichte nicht komplett abbildet. Gemeinsam zu überlegen, kann man dort Wege gehen, das zu optimieren? Kann man dort vielleicht etwas Neueres mit hinbekommen? Halte ich für sehr wichtig, weil wir dann miteinander im Gespräch sind und miteinander Lösungen aufzeigen, statt dass man versucht, in den einzelnen Regionen über die jeweiligen Kulturräume, ein sehr spezifisch sächsisches Förderinstrument, jeweils neue Museen zu etablieren.
Jetzt ist ja im April 2025 der Bundesverband Industrie Kultur gegründet worden. Wie spielen Sie mit ihm zusammen? Welche Rolle spielt die sächsische Industriekultur und der Landesverband Industriekultur in Sachsen in diesem großen neuen Bundesverband?
Da Industriekultur ein Thema ist, das wirklich bundesweite Relevanz besitzt und ein internationales Thema ist, war es uns immer wichtig, dass wir dort auch eine entsprechende Stimme haben, mit der wir uns gemeinsam Gehör verschaffen können. In den Jahren 23 und 24 gab es schon sehr intensive Abstimmungen, weil dort bestimmte Prozesse um die Themen des UNESCO-Welterbes der Industriekultur mal aufgerufen worden sind. Und aus diesen ersten Diskussionen klar wurde, das ist ein Bottom-up-Thema und wir brauchen, statt nur auf die UNESCO-Welterbe zu setzen, eher eine gemeinsame Stimme auf Bundesebene für die Industriekultur. Wir haben da sehr intensive gemeinsame Diskussionen geführt. Das heißt, es gab eine offene Community für diejenigen, die da mitwirken wollen. Es war ein sehr inklusiver Prozess. Es ging wirklich darum, alle, die mittun wollen, einzuladen, an dem Prozess teilzunehmen. Und daraus haben sich zwei Handlungsstränge ergeben, die wir beide nach wie vor für wichtig halten. Das eine ist die Entwicklung einer potenziellen Bundesstiftung, das heißt ein Top-Down-Ansatz, der eine eigene Idee und eine eigene Aufgabenstellung hätte und parallel ein Bottom-up-Prozess, ein zivilgesellschaftlich getragener Bundesverband als vereint. Es ist immer gut, Dinge zu haben, die man komplett selber beeinflussen kann, weil man eben andere Dinge nun wieder nicht beeinflussen kann. Der Bundesverband hat sich nach intensiven Diskussionen, wo es um Satzung, Statuten, Arbeitsaufträge, Grundstrukturen richtig lange und konstruktiv zur Sache ging, in 2025 gegründet, sehr genau darauf achtend, dass man eine schlagkräftige Handlungseinheit bildet. Deswegen bin ich sehr froh, dass drei Landschaftspflegeverbände aus dem Bereich NRW, Ruhrgebiet, Rheinland, dort die erste Finanzierung übernommen haben, weil dort einfach auch die Kapazität innerhalb der professionellen Strukturen da ist, zu sagen, wir nehmen uns das jetzt gemeinsam vor. Und parallel in dieser Gruppe des Vorstandes, der vergleichsweise groß ist, trotzdem eine ganze Menge Stimmen aus Ostdeutschland mit dabei sind. Und diese Gruppe hat sich jetzt damit auseinandergesetzt, was der Bundesverband tun kann und tun soll, wo er seine Rolle findet, über den lokalen und landesspezifischen Institutionen, die es teilweise gibt. Ich habe mich früh ein Stück weit vorgedrängelt und habe gesagt, wenn es geht, würde ich mich sehr gerne für diesen Vorstand mit zur Wahl stellen, weil wir in Sachsen den Schritt der Gründung des Landesverbandes hatten und vielleicht damit auch eine gewisse Idee zeigen können, wie es gehen kann. Gleichzeitig wissen wir, dass wir noch lange nicht am Ende der Reise sind. Wir müssen uns auch die Arbeitsfähigkeit erarbeiten in Sachsen. Aber es war eine Möglichkeit, die Industriekultur Sachsen auf der Bundesebene sichtbar zu machen, die Arbeit, die wir leisten, als eine Art von Weg vorzuschlagen, der für andere interessant sein kann und gleichzeitig eben zu lernen und aktiv mitzugestalten, was heißt es, Industriekultur auf Bundesebene zu setzen. Und ein Ziel, das der Bundesverband verfolgt, ist diese Top-Down-Idee einer Bundesstiftung wieder aufleben zu lassen. Die Bundesstiftung hat das Ziel, dass die Interessenvertretung in den internationalen Gremien der Kultur für die Industriekultur auf höherer Ebene angebunden wird, dass es auch um das Thema Bundesförderung, Richtlinien, Strategien gehen soll. Es gibt eine sehr gute Entwurfsfassung. Es gibt quasi eine klare Arbeit, wie diese Stiftung aussehen soll. Durch das frühzeitige Ausscheiden der Ampelkoalition sind wir da ein Stück weit zurückgestellt, weil das einfach ein zeitliches Problem ergeben hat. Mit dem Bundesverband, was wir selbst in der Hand hatten als Akteure, sind wir sehr gut gestartet. Wir haben einen sehr arbeitsfähig, handlungsfähigen Vorstand. Wir haben eine sehr kompetente Geschäftsführerin gewinnen können. Und ich bemühe mich als Landesverband, dort einerseits unsere eigenen Interessen zu platzieren, aber nicht stur Kopf durch die Wand, sondern im Gegenteil, wie können wir dort gemeinsam versuchen, die Prozesse, die sie in Ostdeutschland sehen, zu adressieren, denen überhaupt eine Stimme zu geben und gemeinsam um Lösungen zu ringen. Konkret bedeutet das im Ehrenamt für mich zwei spannende Herausforderungen: das Managen des Landesverbandes mit zu unterstützen und die Stimme im Bundesverband mit einzubringen. Aber das lässt sich wunderbar mit Synergieeffekten darstellen. Und das ist vor allem ein großes Privileg, weil man tolle Menschen kennenlernt, die mit ganz eigenen Biografien und Fachkenntnissen einem auch wieder klar machen, dass man zwar, wenn man einige Jahre in der Thematik arbeitet, durchaus eine Menge weiß, aber vieles eben auch noch nicht weiß. Und ich bin wahnsinnig neugierig darauf, was uns alles noch gelingt. Es gibt ganz, ganz viele Dinge zu besprechen, über welche Themen, Projekte, Narrative arbeiten wir, wie gehen wir mit Herausforderungen, Schließungen um und nicht zuletzt, wie gehen wir quasi auch mit populistischen Tendenzen oder wie gehen wir mit gesellschaftlich schwierigen Diskussionen um. Zu all dem können und sollten wir uns positionieren als Industriekultur.
Gerade das, was Sie am Schluss gesagt haben, finde ich jetzt sehr spannend, dieses Industriekultur als Mittel gegen Populismus. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Die Industriekultur mit ihren Wurzeln in der Alltagskultur kommt eben relativ nah an die Diskussion ran. Sie hat gleichzeitig den Charme, dass man manches nicht glauben muss, sondern rechnen kann, dass man oft mit technikaffinen Menschen zu tun hat. Und wenn man mit ihnen über ihre Vereinsarbeit oder ihre privaten Belange ins Gespräch kommt, wenn sie zum Beispiel versuchen, Museumsarbeit zu leisten oder Ausstellungsarbeit zu leisten, dann kommt man auch sehr schnell in Diskussionen, die es einem erlauben, Dinge nochmal zu hinterfragen. Also ist das wirklich mit der Energieversorgung in dem einen Weg, der jetzt diskutiert wird, so gut? Oder wie funktioniert das, wenn wir tatsächlich eine Grundlastfähigkeit mit herstellen? Man hat bei der Industriekultur diese Wurzel-Alltagskultur. Da erwischt man Menschen quasi unmittelbar bei ihrem täglichen, womit identifizieren sie sich, vielleicht auch heute noch mit ihrer beruflichen Tätigkeit. Und dann kommt man auf diese, das müssen wir nicht glauben, das rechnen wir mal eben. Und das finde ich hochspannend, weil da kann man dann wirklich mit Technikern darüber diskutieren. Man muss dann nicht immer übereinstimmen. Man kann auch mal mit Technikern diskutieren, die vielleicht eine konträre Ansicht vertreten im Sinne von, dass es strategisch ein Fehler gewesen ist, auf die Kernenergie zu verzichten. Aber man hat eine Ebene, wo man das nicht ganz so emotionsgetrieben bespricht, sondern eher so pragmatisch. Und vor allem finde ich wichtig, dass diese Vereinsarbeit, die wir jetzt versuchen, teilweise aufzufangen oder ihnen Wege zu ebnen, dass wir dort halt zeigen können, man kümmert sich um konkrete Herausforderungen. Es besteht halt immer noch so dieses Gefühl, unsere, jetzt spreche ich mal mit der Stimme der Vereine, unsere Themen, das interessiert hier keinen. Es geht immer bloß um das Theater und es geht immer bloß um die Kunstmuseen und auf uns hört keiner. Und das ist eine sehr interessante Fragestellung, dass wir nicht davon ausgehen können, dass der Arbeitsbegriff Industriekultur in der Kulturarbeit in Deutschland etabliert ist. Das ist er auch in Sachsen noch nicht, obwohl wir den Zweckverband seit vielen Jahren haben, obwohl wir den Landesverband gegründet haben. Wir ringen immer noch darum, dass Industriekultur einen eigenen Stellenwert für Gesellschaft und für Transformationsprozesse, für gesellschaftliche Diskussion hat. Und dem eine Stimme zu geben, halte ich wirklich für wichtig, um Populismus mit vorzubeugen. Wir merken, dass wir unter den Fachkollegen in der Kulturwelt durchaus uns da etablieren können, weil wir miteinander in einem langen Arbeitsdialog sind. Wir stehen da im Gespräch. Aber es ist interessant auszudrücken, was wir für Diskussionen führen, wen wir erreichen und wo wir vielleicht auch andere Diskussionsstränge haben oder andere Argumentationsmuster, dass wir für die Kultur echt was beizutragen haben. Und dass tatsächlich eben auch die Fragestellung viel zu einfacher Lösungen, die ja oft der Treibstoff von populistischen Debatten sind, sich ziemlich gut identifizieren und auch entlarven lässt. Und da müssen wir vielleicht wirklich lernen, auch für uns in Anspruch zu nehmen, wir haben da wirklich was beizutragen, wir haben was zu bieten. Und das werden wir als Industriekultur tun. Ich habe das Gefühl, das wird auch aufgenommen in unseren anderen Gremien, dass man sich damit mal mehr auseinandersetzt, ob man diese Facette betont. Da gab es auch tolle Formate im vergangenen Jahr schon, wo wir mit den Kollegen aus Sachsen-Anhalt auf Ferropolis die Bundesstiftung politische Bildung gewinnen konnten, wo man sich halt wirklich mal damit auseinandergesetzt hat, Was begegnet dem Geiz, was begegnet den Ehrenamtlichen denn eigentlich so täglich an Diskussionen mit Besucherinnen und Besuchern? Wie können wir ihnen den Rücken stärken? Können wir vielleicht durch die Themen, die wir vertreten und die Orte, die wir lebendig machen, besonders gut Diskussionen steuern oder mal Falschbehauptungen entgegentreten? Da ist aus meiner Ansicht nach auf alle Fälle noch ganz viel Möglichkeit drin und noch ganz viel Potenzial, das es zu heben gilt.
Als Abschlussfrage, um das Ganze einfach doch mal so konkret zu machen. Wir nehmen jetzt auf, es ist Samstagmorgen und am Montagmorgen ist, denke ich mal, Ihr nächster Arbeitstag. Wenn Sie an den Schreibtisch gehen, was ist das Erste, was Sie tun werden im Sinne der Industriekultur?
Ich bin für die Industriekultur im Ehrenamt tätig, deswegen ist der Sonntagmorgen mein Arbeitsbeginn für dieses Thema. Und da werde ich mir die E-Mails der vergangenen Woche vornehmen, die Organisationsfragen für Veranstaltungen und Projekte, die wir als Landesverband Industriekultur machen möchten. Ich glaube, da werde ich den Sonntag über sehr gut zu tun haben. Das ist eigentlich mein Arbeitsrhythmus, dass ich tatsächlich einen Tag die Woche mir reserviere für diese Fragestellung. Wenn ich dann am Montag an meinen hauptberuflichen Schreibtisch zurückkehre, wo ich mich mit den Themen von Transformation und Industriekultur beschäftige, dann werde ich so ein bisschen in mich hineinlächeln, weil ich tatsächlich dort gerade das Thema Nachnutzung von Leerstand, Transformation von Bausubstanz als ein Cluster mit betreue. Und das hat unmittelbare Verbindungen zu der Thematik Industriekultur, weil gerade die große gebaute Infrastruktur oft Herausforderung für die Nachnutzung ist. Oft kann ich für meine hauptberufliche Tätigkeit ganz viel Futter ziehen und ganz viele Synergieeffekte herstellen. Für mich ist es einfach wirklich der Nachweis, dass wir hier nicht über ein abgeschlossenes Feld sprechen, das mit dem Heute wenig zu tun hat. Und deswegen freue ich mich auf beides, auf meinen Ehrenamtssonntag und auf meine Arbeitswoche, die mit dem Thema Leerstand, Nachnutzung und Reaktivierung anfängt.
Das heißt also im Fazit, Sie sind so sehr von Industriekultur begeistert, dass Sie das einerseits beruflich und dann noch darüber hinaus machen. Das heißt, das Thema ist für Sie quasi absolut permanent präsent.
Es ist tatsächlich ein Thema, das mich sehr stark begeistert, weil es nicht nur eine technische oder eine inhaltliche Facette hat, sondern weil es stellvertretend fast synonym für moderne Gesellschaften steht und das Kabbeln mit unseren Herausforderungen, das wir immer haben. Man muss nicht immer, wenn man über etwas arbeitet, das hohe Wort der Industriekultur im Munde führen. Im Gegenteil, oft vermeide ich das, weil ich dann den Eindruck habe, dann wird uns das zu fachlich oder gleitet uns zu sehr ab. Sondern ich habe für mich schon immer so den Link da drin. Das ist auch deswegen nötig, weil das Thema Ehrenamt und Hauptberuf, glaube ich, nur dann gut funktioniert, wenn man es nicht als getrennte Welten betrachtet und auch nicht Schranken hochzieht, sondern einfach überlegt, wie kann man mit dem, was man lernt, was man vielleicht Wissen anbieten kann, auch in der jeweiligen Situation des Gegenüber oder dem Partner am besten unterstützen. Da ich hauptberuflich viel Fördermittelberatung mache, viel Projektentwicklung mache, sehe ich von den fachlichen Informationen, aber auch von den Lernerfahrungen, die ich im Ehrenamt machen durfte bisher. Musik